Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Erzeugerpreise. Das hat wehgetan. Auf breiter Front höher als erwartet. Und zwar nicht leicht höher, deutlich höher. Wir hatten die größte Steigerung seit Juni 2022. Und leider sind die Erzeugerpreise oft ein Leitindikator für die Verbraucherpreise. Also wie stark wird die Notenbank tatsächlich senken? Die Lage wird für Jerome Powell ausgesprochen schwierig. Und wir sehen Gegenwind an der Wall Street. Außerdem negative Kursreaktionen bei Cisco und auch bei Deere geht es nach den Ergebnissen bergab. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Und jetzt tauchen wir ein in die Wall Street. Die Erzeugerpreise im Juli, um Gottes Willen, so heiß. Es war der größte Anstieg seit Juni 2022 auf breiter Front über den Erwartungen des Marktes. Schauen wir uns die Daten mal an. Wir hatten einen Anstieg von 0,9% bei der Gesamtrate im Vormonatsvergleich, 3,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Schätzungen lagen bei 0,2 und 2,5%. Das ist also schon mal eine relativ große Spanne. Und die wichtige Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, die ist sogar um 3,7% gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,9%. Im Vergleich zum Vormonat auch sehr heiße 0,9%, 0,2% wurden erwartet. Ja, diese Erzeugerpreise zeigen, dass die Folgen der Zölle zumindest auf Unternehmensseite vermehrt sichtbar werden. Und leider sind die Erzeugerpreise oft eine Art Leitindikator für die Verbraucherpreise, die mit einer gewissen Verzögerung dann nachziehen. Schon jetzt ist klar, dass auch der PCE, ein wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank, auch der wird weiter anziehen und Auftrieb sehen. Goldman Sachs hatte bereits zum Wochenauftakt betont, dass in der Tat bis Ende Juni 2/3 der erhöhten Zollkosten von amerikanischen Unternehmen absorbiert wurden. Aber das soll sich verschieben bis Oktober, dann sollen 2/3 der erhöhten Zollkosten bei den Verbrauchern landen. Also das Risiko einer anziehenden Verbraucherpreisinflation steht damit weiterhin im Raum. Ja, was wird jetzt die amerikanische Notenbank machen? Wenn man sich den FedWatch-Tool mal anschaut von der Chicago Mercantile Exchange, signalisiert der immer noch eine 92% Wahrscheinlichkeit, dass wir am 17. September eine Zinssenkung sehen werden. Aber die Lage wird doch ja mittlerweile etwas schwieriger für die amerikanische Notenbank und die Wirtschaftsdaten werden umso wichtiger. Denn wenn wir jetzt neben den heißeren Erzeugerpreisen auch noch einen erneut schwachen August haben beim Arbeitsmarkt oder bei den Arbeitsmarktdaten, die am 5. September gemeldet werden, wie soll dann Jerome Powell dieses Umfeld der Stagflation managen? Die Rede, die Jackson Hole-Rede am 22. August wird jetzt sehr interessant. Jerome Powell dürfte ja die Tore für Zinssenkungen öffnen, aber er muss hier einen ziemlich gewaltigen Spagat machen, ne? Denn die Wall Street hatte ja sogar schon mit 50 Basispunkten gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit lag hier bei 70%. Das hat sich jetzt mittlerweile verändert nach den Erzeugerpreisen. Und wir hatten gestern bereits einige Notenbanker, die sagen, lieber Kapitalmarkt, sei mal bitte nicht zu euphorisch. Notenbankerin Daly betont, dass das aktuelle Umfeld eine 50-Basispunkte-Senkung im September jedenfalls nicht rechtfertigen würde. Und Notenbanker Goolsbee von der Notenbank Chicago hat gestern auch betont, dass der Kapitalmarkt zu aggressive Zinssenkungen antizipiert in Anbetracht des immer noch vorherrschenden Inflationsrisiko. Notenbanker Bostich von der Notenbank Atlanta hat sich auch zu Wort gemeldet. Der geht immer noch davon aus, dass wir in diesem Jahr eine einzige Zinssenkung sehen werden. Der Kapitalmarkt hatte bis heute Morgen noch 3 Zinssenkungen eingepreist. Die Dezember-Zinssenkung ist mittlerweile wieder aus dem Markt genommen worden. Tja, also es wird hier, was Geldpolitik betrifft, nicht langweilig. Und man muss das Ganze auch mal aus der Vogelperspektive betrachten. Wir haben gemessen an diversen Bewertungsmethoden Niveaus erreicht, die wirklich Nasenbluten-Niveaus sind. Der Case-Shiller-Bewertung, die Case-Shiller-Bewertung, die KGVs, und zwar basierend auf den Ergebnissen der nächsten 12 Monate, Kursbuchwert, die Enterprise Values. Wenn man sich das alles anschaut, sind wir teilweise auf sehr hohen Bewertungsniveaus angekommen. Und am Rande bemerkt, wir haben jetzt das erste Mal in der Geschichte der Wall Street über $1 Billion an Margin Debt, also an Wertpapierkrediten. Auch das ist wuchtig, hat sich natürlich auch ausgezahlt in den letzten Monaten bei der sehr starken Erholung. Und wir sehen es auch heute wieder. Jeder Dip wird letztendlich wieder gekauft. Ne? Also das Thema der Zinspolitik aber wird hier sicherlich noch in den nächsten Tagen und Wochen eine übergeordnete Rolle spielen. Jetzt haben wir erstmal das Treffen zwischen Putin und Trump an diesem Freitag. Dazu gibt es heute auch einige Schlagzeilen. Und zwar gab es gestern Gespräche mit der EU, mit Zelensky und mit Trump. Und Trump hat hier zum einen eine deutliche Maßnahmen angekündigt, sollte sich Putin auf kein Kriegsende einlassen. Und abgesehen davon soll das Thema, Territorium abzutreten von der Ukraine, bei dem Gespräch am Freitag wohl nicht diskutiert werden. Die USA bieten, steht heute bei NBC News und bei Politico, planen gewisse Sicherheitsgarantien auszusprechen für die Ukraine. Und wie gesagt, man betont, dass das Abtreten von Gebiet der Ukraine nicht diskutiert werden soll. Naja, also da bin ich sehr gespannt, wie Russland reagieren wird. Die Erwartungshaltung an der Wall Street ist dazu mittlerweile nicht mehr allzu positiv, zumindest nicht für das Treffen am Freitag. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Die Reaktion auf die meisten Zahlen sind leicht negativ, wobei viele der Werte schon wieder einen Teil der Verluste wettgemacht haben. Ich nehme mal Cisco als Beispiel. Die Zahlen von Cisco waren gut, aber sie waren eben nicht wirklich fantastisch und to the moon. In anderen Worten, die Gewinnschätzungen wurden leicht geschlagen. 99 statt 98 Cent pro Aktie Gewinn. Die Margen waren ein bisschen höher. Wir sehen bei einigen Produktbereichen, dass die Ziele minimal verfehlt wurden. Aber das Wachstum im Bereich AI-Infrastruktur ist nach wie vor ausgesprochen stark. Bei den Aussichten muss man sagen, auch not bad. Ja? Also nicht schlecht, aber es ist eben auch nicht wirklich fantastisch. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2026 auf der Ertrags- und Umsatzseite wurden nur bestätigt und in dem jetzt laufenden Quartal wird der Ertrag und der Umsatz werden beides leicht über den Schätzungen liegen. Ne? Also die Aktie war anfangs ein bisschen stärker im Minus, hat aber die Verluste teils mit aufgeholt. NICE, ein AI-Unternehmen. Hier sind die Aussichten für das dritte Quartal auf der Umsatzseite leicht unter den Erwartungen. Der Ertrag soll die Schätzungen nur einhalten, der Wert im Minus. Ansonsten sind es vor allen Dingen die Einzelhändler, die heute sehr stark mit im Fokus stehen. Wir haben ja morgen noch die Einzelhandelsumsätze. Wir haben das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Das wird am Freitag im Fokus stehen. Und jetzt also einige Ergebnisse aus dem Sektor. Die Aktien von Birkenstock sind leicht auf der Verliererseite. Die Umsätze auf konstanter Währungsbasis sind um 16% gestiegen. Das Wachstum war ein bisschen höher, als man erwartet hatte. Die Margen waren auch über den Zielen und die Prognosen für das Gesamtjahr werden zumindest mal bestätigt. Wir haben Advanced Auto Parts heute Morgen mit auf der Verliererseite. Birkenstock übrigens jetzt zur aktuellen Stunde. Wir haben 16.10 Uhr bei mir in New York, 3% im Minus. Advanced Auto Parts verliert 13%. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass bei den Aussichten für das Jahr die Ertragsprognosen leicht reduziert werden. Das liegt der Aktie im Magen. Wir haben ansonsten auch Tapestry auf der Verliererseite. Da geht es etwas stärker bergab. Wir haben auch ein Minus. Mal ganz kurz schauen, wo wir aktuell sind. Während der Aufzeichnung hier, wo sind wir hier, Tapestry auch 16% im Minus, also ein ähnlich starker Einbruch wie bei Advanced Auto Parts. Wir haben im letzten Quartal den Umsatz leicht über den Schätzungen. Coach, die Marke von Tapestry, lief besser als erwartet in den meisten Regionen. Aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2026 sind letztendlich gesehen unter den Schätzungen was die Gewinne betrifft. Und das zieht die Aktie mit nach oben. Bei Dillard's Department Store haben wir kaum Veränderungen bei der Aktie. Das Ergebnis war besser, als man erwartet hatte. Auch Deere, der Landmaschinenkonzern, heute 6% auf der Verliererseite. Das abgelaufene Quartal war ganz ordentlich. Aber die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr werden die Erwartungen zwar treffen, aber die Ertragsziele für das Gesamtjahr werden gesenkt und das zieht die Aktie mit nach unten. Naja, schon eine spannende Kombination, dass einige jetzt warnen für das angebrochene Quartal oder das Gesamtjahr. Gleichzeitig die Erzeugerpreise deutlich steigen, bedeutet natürlich auch Margendruck für die Unternehmen, wenn sie es nicht weiterreichen. Und wenn sie es weiterreichen, wie Goldman Sachs erwartet, erhöht das das Risiko, dass die Verbraucherpreise umso mehr anziehen. Und ich glaube, ein Fehler, das erinnert mal wieder an die 70er Jahre, darf die US-Notenbank eben nicht machen, dass sie im Prinzip anfängt, die Zinsen zu senken, obwohl das Inflationsrisiko immer noch im Raum steht. Es wäre das erste Mal in 40 Jahren, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt bei einer Kernrate der Verbraucherpreise von 3,1% oder über der Marke von 3%. Historisch, wie gesagt, eher eine Seltenheit. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe waren ja eigentlich ganz in Ordnung. Da muss man schon sagen, also Rekordniveaus an den Aktienmärkten, Zeichen einer Überhitzung auch bei den Tech-Werten. Wir haben gleichzeitig so hohe Wertpapierkredite und hohe Bewertungsniveaus und dann die Zinsen senken. Alright, da muss die Wirtschaft eigentlich dann auch tatsächlich abkühlen. Aber naja, wie sagt man immer so schön an der Börse, don't wish too hard, you might get what you ask for. Wünsche dir etwas nicht zu sehr, du könntest es bekommen. Denn wenn die Wirtschaft tatsächlich abkühlen sollte, ob dann der Aktienmarkt feiert, bleibt natürlich auch dahingestellt. So, ansonsten hatten wir gestern die Supermarktwerte im Minus, wie auch DoorDash und Uber und Instacart. Und zwar deshalb, weil Amazon plant, in über 1000 Städten Lebensmittellieferungen verstärkt auszubauen. Man kann bestellen direkt über die Homepage. Und das Ganze soll zum Jahresende schon auf 2300 Städte in Amerika ausgeweitet werden. Wer Prime-Member ist, bei Lieferungen von über $25, bumm, keine Fees, keine Gebühren. Das riecht also nach Margendruck für den Wettbewerb. Und Amazon ist auch kein Konzern, mit dem man direkt im Wettbewerb stehen möchte. Amazon ist sehr stark positioniert und dementsprechend ging es also bei diesen Werten gestern mit bergab. So, ansonsten haben wir noch einige Analystenkommentare, die will ich auch noch mal kurz aufgreifen. Mitsuo, japanisches Haus, normalerweise nicht besonders einflussreich an der Wall Street, aber Mitsuo hebt das Kursziel von AMD auf $205 an, bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Bei Nvidia hebt Mitsuo das Ziel auf $205 an, also auch optimistisch, und bei Dell auf $165. Da bleibt also das Haus bei diesen Tech-Werten im Lager der Bullen. Bei Cisco, Barclays hebt das Kursziel auf 71 an, bleibt bei halten, und die Bank of America hebt das Ziel auf $85 an. Da sieht man, dass eben doch viele der großen Häuser mit Cisco zufrieden sind. Man betont aber in der Tat, dass die Guidance, die Aussichten für das Fiskaljahr 2026, da sind mal zumindest keine Funken geflogen. Also die großen Party-Raketen sind da also nicht rausgeholt worden. Trotzdem bleibt ja die Bank of America hier optimistisch. Ja, ansonsten bei Estee Lauder zwei widersprüchliche Prognosen. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel von Estee Lauder auf $98 an. Die Aktie verliert heute 6%. Das kann mit der Citigroup zusammenhängen. Die warnen nämlich, dass die Ergebnisse, die am 20. August gemeldet werden, hier bestehe das Risiko, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2026 gesenkt werden müssen. Und da die Aktie seit April über 80% zulegen konnte, solle man hier letztendlich gesehen Vorsicht walten lassen. Die Aktie also auch heute auf der Verliererseite. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.